Dass wir Menschen allen Grund zur Freude haben, tritt ja gar nicht immer so offen zutage. Es kommt mir vor, als ob die Stimmung im Blick auf das Leben in unserem Land in den letzten 2 Jahren wesentlich ernster geworden ist. Es hat sich Angst ausgebreitet und die drückt. Wir Menschen haben ja die Angewohnheit, unser Leben so einzurichten, als würde sich der Tod an unseren persönlichen Zeitplan halten und nicht so schnell zu uns kommen. Seit dem Kampf gegen Covid-19 ist vielen Menschen, und zwar in der ganzen Welt, bewusst geworden, dass der Tod tatsächlich auch jeden von uns persönlich treffen könnte. Das hört sich so amüsant an, aber ich habe den Eindruck, dass diese Wirklichkeit wesentlich mehr Menschen jetzt vor Augen steht. Und im Bibeltext, der der Predigt heute zugrunde liegt, geht es darum, wie einem König aus dem Alten Testament, nämlich Hiskia, der Tod erschreckend nahe kam. Er war ein direkter Nachfahre des berühmten Königs David. Im Unterschied zu vielen seiner Vorgänger und auch vielen seiner Kollegen nahm er den lebendigen Gott ernst. Politisch lebte er in einer schwierigen Zeit. Und er war noch keine 40 Jahre alt und hatte bis dahin überhaupt nicht ans Sterben gedacht. Da besucht ihn der Prophet Jesaja, um ihm im Namen Gottes auszurichten: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Wurms. Hiskia ist schwer getroffen, er weint. Aber er spricht mit Gott und bittet ihn darum, dass er noch weiterleben darf. Postwendend, noch bevor er das Haus verlassen hat, bekommt der Prophet, der ihm gerade die Nachricht ausgerichtet hatte, eine weitere Nachricht von Gott. Die richtet er Hiskia aus: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Deshalb will ich dein Leben um 15 Jahre verlängern. Außerdem will Gott ihn und sein Volk vor dem assyrischen König retten, der die Stadt belagert hat. Gott greift also ganz wahrnehmbar in das Leben dieses Mannes ein, und das hat er in einem Lied vertextet, seine Empfindungen dabei. Wir werden dabei hineingenommen in das Erschrecken vor der Wirklichkeit und vor der Grausamkeit des Todes. Und wir bekommen auf der anderen Seite vor Augen gestellt, wer den Tod besiegt hat. Wir lesen aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 38, die Verse 9 bis 20, heute nach der Basisbibel. Hiskia, der König von Juda, erholte sich von seiner Krankheit. Dann verfasste er dieses Gebet: Als ich krank war, sagte ich, mitten im Leben muss ich gehen. Ich stehe an der Schwelle des Todes, der Rest meiner Jahre wird mir genommen. Dann kann ich den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Lande der Lebendigen. Dann kann ich keinen Menschen mehr erblicken, weil ich nicht mehr auf der Welt bin. Meine Bleibe auf der Erde wird abgebrochen, sie wird weggetragen wie ein Hirtenzelt. Ich habe mein Leben zu Ende gewebt wie ein Weber, der am Schluss den Stoff einrollt. Der wird dann vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht lässt du, Gott, mich mein Ende spüren. Bis zum Morgen versuche ich vergeblich zur Ruhe zu kommen. Doch wie ein Löwe zertrümmerst du mir die Knochen. Ja, Tag und Nacht lässt du mich mein Ende spüren. Ich piepse vor Angst wie eine Schwalbe und gurre wie eine furchtsame Taube. Vor Sehnsucht richte ich meine Augen nach oben. Herr, ich bin in Not, tritt für mich ein. Was soll ich sonst sagen? Er hat doch nur getan, was er mir angedroht hat. Ich bin so verbittert, dass ich keinen Schlaf mehr finde. Herr, das ist es, wovon man lebt und worin auch ich die Kraft zum Leben finde. Du kannst mich gesund machen. Deshalb lass mich leben. Jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt. Denn all meine Sünden hast du genommen und weit hinter dich geworfen. Im Totenreich ertönt kein Dank, im Tod kein Lob für dich. Wer ins Grab hinabgestiegen ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Doch wer am Leben ist, der kann dir danken, so wie ich es heute tue. Väter erzählen ihren Kindern von deiner Treue. Der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren, solange wir leben. Wir betrachten diese Worte unter dem Titel Gott rettet dich vom Tod. Gott rettet dich vom Tod. In drei Abschnitten habe ich das eingeteilt. In drei Abschnitte. Dem Tod ins Auge schauen als erstes. Zweitens den Retter erfahren. Drittens den Höchsten loben. Wir befassen uns zunächst damit, dem Tod ins Auge zu schauen. Der Schauspieler Woody Allen soll einmal gesagt haben, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Auch der Satz soll von ihm stammen, meine Einstellung zum Tod hat sich nie geändert, ich bin vehement dagegen. Ja, der König Hiskia gibt uns in seinen niedergelegten Gedanken Auskunft darüber, dass er den ihm angekündigten Tod als abrupten und furchtbaren Einschnitt in sein Leben, in seinen Lebensfaden empfindet. Nun steht ihm das Ende unausweichlich vor Augen. Da kommen einem dann andere Gedanken als in der Zeit, in der man sich über vieles hinwegtrösten kann. Viel zu früh soll der Faden abgeschnitten werden. Wie das Zelt eines Hirten, was ja so konstruiert ist, dass man es einfach mal schnell mitnehmen kann, wird ihm einfach das Leben weggenommen. Er findet darüber keine Ruhe mehr, obwohl er ja noch lebt. Der Gedanke raubt ihm den Schlaf. Ich vermute, dass sich viele Menschen, die damit konfrontiert werden, dass ihr Leben entweder jetzt oder bald zu Ende gehen soll, sich in diesen Worten finden können. Dass ihnen das aus der Seele spricht. Und was auf jeden Fall ja schon mal bei uns ankommt, durch solchen Text, den jemand niedergeschrieben hat aus Erfahrung mit Gott, dass unsere Empfindungen offensichtlich Platz haben vor Gott und bei Gott. Dass man sowas sagen kann, dass man das Gott entgegenschleudern kann. Vor allem die Einsamkeit bewegt Hiskia. Er wird im Tod keine Gemeinschaft mit Menschen mehr haben. Ihm ist die Aussicht auch ganz offensichtlich auch nicht bekannt, die Christen heute mit Jesus Christus haben. Er erwartet sogar, dass er im Tod keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben wird und Gott entsprechend auch nicht loben kann. Und ich finde, dass diese Beschreibung, auch wenn wir aus dem Neuen Testament inzwischen mehr wissen als Hiskia, aber dass diese Beschreibung sehr treffend ausdrückt, was unter Tod zu verstehen ist. Nämlich das Ende aller menschlichen Möglichkeiten. Und die tiefste Einsamkeit. Im Gegensatz zur Behauptung vieler Denker unserer Zeit, die sich zum Thema Tod schon mal geäußert haben, ist diese schreckliche Existenz allerdings nicht damit erledigt, dass wir einfach weg sind. Es wird uns eben im 19. Moment später davon berichtet, dass der endgültige Tod im Zustand der Trennung von Gott sich wie ein feuriger See anfühlt, also eine zerfressende Existenz. Und es ist gut, dem Tod so mal ins Auge zu gucken. Auch wenn du vielleicht diese Gedanken bisher noch gar nicht so hattest oder zur Zeit gerade nicht so an dich ranlassen musstest. Manche sind ja damit beschäftigt, dass geliebte Menschen den Tod möglicherweise vor Augen haben. Sobald wir mit Krankheit zu tun haben, rückt uns der Tod wahrnehmbar auch näher. Aber es kann sein, dass du jetzt gerade mal davon getroffen wirst. Es lohnt sich. Denn es wird daran deutlich, dass es in diesem Leben darauf ankommt, zu entscheiden, was ich eigentlich nach dem Tod oder mit dem Tod erleben will. Hiskia wusste noch nichts von einer Aussicht auf ewiges Leben in der Nähe Gottes. Deshalb helfen uns diese Beschreibungen ja auch mal zu erahnen, dass der Tod nicht, wie oft behauptet, für uns wirkungslos und folgenlos und damit letztlich auch belanglos sein wird. So versucht man heute zu trösten an vielen Stellen. Hiskia nimmt Gottes Ansage an. Er fängt nicht an, Gott zur Rechenschaft zu ziehen dafür, dass er solche Entscheidungen trifft. Er stellt sich darauf ein. Er nimmt das an, dass Gott nun mal das Sagen über Leben und Tod hat. Offensichtlich ist bei ihm angekommen, wir sterben nie an einer Krankheit, sondern immer am Willen Gottes. Tatsächlich, das wird uns auch im Neuen Testament berichtet, hat Gott diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen, weil wir Menschen durch unser Misstrauen gegen ihn und unsere Abkehr von ihm unser Leben verwirkt und damit verloren haben. Das wird immer dann deutlich, sobald uns der Tod irgendwo begegnet. Wir könnten uns in dieser Welt ja so beschäftigen, dass wir uns über diese Wirklichkeit eine Zeit lang hinwegtrösten können. Aber irgendwann können wir nicht mehr daran vorbeigucken. Und es wird deutlich, dass wir es nötig haben, in die Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Sonst sind wir in Ewigkeit verloren. Ich habe zurzeit eine Reihe von Menschen in meinem persönlichen Umfeld, denen der Tod menschlich gesehen viel zu früh an die Tür klopft. Viel zu früh nach menschlichem Empfinden. Allerdings, wann sollte es nicht für den Tod zu früh sein? Was hat er überhaupt in unserem Leben zu suchen? Der passt da nie rein. Wir sollten mitten im Leben die wirklich wichtigen Fragen klären, damit der Tod für uns keine bittere Aussicht darstellt. Deswegen will ich mal so persönlich fragen, du kannst mal einen Moment für dich überlegen, was erwartest du eigentlich im Tod? Und was uns hier im Blick auf Hiskia auch nahegelegt wird, ist die Frage, lebst du in der liebevollen Verbindung mit dem lebendigen Gott? Hiskia nimmt die Nachricht als Anlass, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und wo ein Mensch den Kontakt mit Gott sucht über das, was ihn bewegt, wird etwas im Leben anders. Darum geht es als zweites, den Retter erfahren. Hiskia ruft Gott um Hilfe an. Und man könnte mal wieder sagen, menschlich, was ist denn das wieder für ein Quatsch? Gott ist doch gerade der, der dich hier bedroht. Aber das ist Glaube, wie er uns in der Bibel immer wieder begegnet. Gott ist derjenige, der seinen Lebensfaden abschneiden will, und Hiskia ruft nach Gott. Er weiß offensichtlich, dass er es in allem, was er erlebt, in allem, immer mit Gott zu tun hat. Wir leben immer unter gewissen Umständen. Es kommt vieles von außen auf uns zu. Völlig richtig. Aber wir sind immer in Gottes Hand und haben es immer mit Gott zu tun. In allem. Gott entscheidet, was mit uns wird. Hiskia bekommt noch 15 Lebensjahre. Das ist unfassbar, wenn man sich das mal vorstellt. Was für eine gewaltige Erfahrung. Gott antwortet auf sein Gebet und geht auch noch auf die Bitte ein. Er lässt sich offensichtlich davon bewegen, was uns bewegt. Wir dürften ruhig mal vom Hocker fallen an dieser Stelle. Aber der Norddeutsche freut sich ja so. Als Ekstase. Haben wir ja öfter schon mal gehabt. Ja? Was ist das eigentlich, dass Gott sich so interessiert, dass er auch noch dieses Gebet nicht nur hört, sondern sich damit beschäftigt und sagt, okay, das machen wir. Das haben seit Hiskia schon viele andere Menschen auch erlebt, die sich an Gott gewendet haben. Andere haben auch anderes erlebt, dass Gott nicht ihren Wunsch erfüllt hat. Und es ist jetzt hier wichtig, wenn man dieses Gebet betrachtet, dass Gebet nicht dazu da ist, dass wir bei Gott durchdrücken, was wir uns überlegt haben. Finde ich ganz wichtig beim Thema Gebet. Nicht nur, weil man sonst lauter Enttäuschung erleben wird, denn Gott ist der Einzige, der tun und lassen kann, was er will, und der sich von uns auch nicht manipulieren lässt, sondern das ist schlichtweg eine Verfehlung des Gebets, wenn man davon ausgeht, ich muss jetzt nur die richtigen Worte finden oder ich muss nur eine Idee haben, die Gott auch überzeugt oder ich muss nur genug betteln oder ich muss nur meine in der Kindheit schon erlernten Manipulationsmethoden anwenden und dann wird Gott weich und gibt mir doch, was ich will. Das will ich persönlich gar nicht. Ich bete gerade deshalb, damit Gott das macht, was gut ist. Aber es wird deutlich hier, wir dürfen ihm sagen, wie wir uns das vorstellen. Und dann kannst du wissen, und wenn Gott es jetzt nicht so macht, dann macht das noch besser. Hiskia bekommt Lebensjahre. Nach den 15 Jahren muss er trotzdem aus dieser Welt abtreten. Das hat er damit nicht geändert. Bei anderen hat Gott anders entschieden und ihnen ihr Leben relativ bald genommen. Wer das mal nachlesen möchte, Hebräerbrief Kapitel 11. Da wird beschrieben, was Glaube ist. Total großartig. Und dann wird ein biblischer Glaubensmensch nach dem anderen aufgezählt, der erlebt hat, dass Gott auf sein Gebet, auf seinen Glauben reagiert. Und am Ende kommen die, deren Leben Gott recht abrupt und frühzeitig beenden lassen hat. Und offensichtlich ist das kein Widerspruch zu dem, was über Glaube in dem Kapitel gesagt wird. Das Vertrauen auf Gott ist offensichtlich nicht weniger angebracht, nur weil Gott bei manchen Menschen sagt, nein, das, was du dir überlegt hast, ist nicht das Richtige für uns. Wir machen das anders. Finde ich ganz wichtig. Oft genug, eigentlich muss man sagen, viel zu oft sind Menschen beleidigt, weil Gott nicht macht, was sie wollen. Und beleidigt sein können wir. Und es wird dann immer gesagt, ach, das mit dem Glauben habe ich auch schon probiert, das funktioniert nicht. Ja, hat Gott jetzt eben davon, dann hat er mich eben nicht. Ja, wer hat denn jetzt was davon? Also, aber gut, und was soll da eigentlich funktionieren? Gott glauben und ihn ernst nehmen heißt für mich ja gerade, dass ich Freude daran finde, dass ich nicht Gott bin und es auch nicht sein muss, sondern dass es ein anderer ist, der das viel besser kann. Das heißt für mich Glaube. Im Himmel, wo auch immer das ist, ist ein Gott über mir und der wacht und der hat mich in der Hand und der macht es viel besser und kann es auch viel besser, als ich mir das vorstellen könnte. Das heißt für mich Glauben. Das vor einiger Zeit mal erwähnt und weil das eine Nachricht ist, die auch im Verband durchaus bekannt ist und werden soll, weil gerne auch andere ins Gebet mit einsteigen können. Im Moment bete ich einmal in der Woche mit Freunden per Videokonferenz, das sind die Vorteile der heutigen Technik, kann man sich sogar sehen. Mit einigen Freunden bete ich in diesen Monaten für unseren gemeinsamen Freund Samuel Liebmann, der Prediger in Elmshorn ist. Wir beten darum, dass Gott ein Wunder tut, denn aus medizinischer Sicht ist das nötig, damit er von seinem Krebs noch wieder frei wird. Wir beten nicht, weil Gott ja doch immer nicht so richtig weiß, was gut ist und wir ihn erstmal darüber informieren müssen, was hier eigentlich jetzt zu tun wäre. Wir beten auch nicht, weil wir ihn auf die richtige Idee bringen müssen. Oder weil man mit gewissen Methodchen ja irgendwie auch auf jeden Fall seinen Willen durchkriegen könnte. Und das dann auch noch gut wäre. Nein, sondern weil wir wissen, dass unser Freund bei Gott in den besten Händen ist. Und keiner das so gut kann wie er. Und auch die ganze Familie, die da dran hängt mit 5 Kindern, von denen erst die eine aus dem Haus ist. Und wir besprechen das mit ihm und wir dürfen auch miteinander weinen, weil wir wissen, bei Gott ist es am besten aufgehoben. Und wir dürfen, und das tun wir auch wie Hiskia, darum bitten, dass Gott ihn heilt. Und das werden wir auch bis zum letzten Atemzug machen. Und wir wünschen uns, dass dabei zum Beispiel herauskommt, wie ich das gerade in einer Männerzeitschrift gelesen habe. Ein 18-Jähriger, Manuel Lachmann heißt er, erleidet eine schwere Hirnblutung. Zunächst merkt er das nur daran, dass seine Finger einfach nicht mehr funktionieren und denkt sich irgendwie vielleicht gerissene Sehne oder so. Aber im Krankenhaus muss ihm der Professor nach all den Untersuchungen die Diagnose vortragen. Eine Hirnblutung und das Blut steht an der Stelle noch. Das hörte sich schlimm an. Aber der Professor ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht alles. Die Blutung liegt am Ende des Hirns, wo es in die Wirbelsäule tritt. Weil es dort so eng ist, können wir mit dem Stand der heutigen Medizin keine Operation durchführen. Sie würden sonst Schaden nehmen oder gleich sterben. Seine Eltern, die dabei sind, und er ringen um Fassung. Aber der Professor ist noch nicht fertig. Es gibt nicht nur diese Blutung. Wir haben noch mehr gefunden. Sie haben ein Kavernom im Kopf. Das sind Absackungen in den Blutgefäßen im Gehirn. Das sind nicht nur ein paar Stück. Wir haben bei 40 aufgehört zu zählen. So viel haben wir noch nie in einem Kopf gesehen. Und dann wird er ein paar Tage später entlassen, Herr Manuel, und der Professor sagt ihm, die Medizin kann Ihnen im Moment nicht helfen. Und ich weiß auch nicht, wie es ausgeht. Ich, der ungläubige Arzt, sage Ihnen jetzt, suchen Sie sich Menschen, die für Sie beten. Und hoffen Sie auf ein Wunder. Sie kommen ab jetzt einmal die Woche zu einem MRT und wir hoffen, dass die Blutung von alleine abfließen kann. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Manuel Lachmann sucht sich Freunde und betet auch selbst. Dreimal geht er zum MRT ohne irgendwelche Neuigkeiten und das zieht ihn total runter. Eines Tages kommt der Arzt nach der Untersuchung in sein Zimmer und schüttelt den Kopf. Er befürchtet schon das Schlimmste. Da sagt der Professor sinngemäß, Herr Lachmann, es ist ein Wunder geschehen. Die Blutung in Ihrem Kopf ist verschwunden. Und zwar restlos. Wir wissen nicht wie. Heute ist Manuel Lachmann 39 Jahre alt und schreibt, zwar bin ich aufgrund der Kavernome und noch anderer körperlicher Beschwerden heute Rentner, aber ich bin seit über 10 Jahren verheiratet und habe 2 großartige Kinder. So wünscht man sich das. Gerade in der letzten Zeit ging aber durch die Medien, zum Beispiel in der Bildzeitung war das ganz groß, auch die Geschichte des jungen Christen Philipp Mickenberger. Vielleicht haben welche von euch auch davon gehört und gelesen. Der wurde sehr intensiv begleitet, also hat das auch sehr offen gemacht. Wiederholt an Krebs erkrankt, die Schwester war schon gestorben, in der Familie also ein Schlag nach dem anderen. Und er hat mit seinen Freunden auch um Heilung gebetet. Aber Gott hat ihn nicht geheilt. Er ist an diesem Krebs gestorben. Allerdings hat er immer sein Vertrauen auf Gott gesetzt, auch in dieser Lage und auch wenn Gott nicht macht, was er will. Und ich habe fast den Eindruck, dass dieser junge Mann damit mehr begriffen hat, als viele Christen nach 50 Jahren unterwegs sein mit Gott. Dass sich das Vertrauen auf Gott immer lohnt, auch wenn Gott nicht funktioniert. Wie ich das will. Und ich bin überzeugt, dass er viele Menschen angeregt hat, über Gott nachzudenken mit dieser Geschichte, obwohl sie in menschlichen Augen schlecht ausging. Hiskia beschreibt als entscheidend, dass Gott ihm seine Sünde vergibt. Und das haben wir ja durch das Neue Testament noch viel deutlicher vor Augen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus für uns in diese Welt gesandt hat und ihn an unserer Stelle hat sterben lassen, für unsere Sünde. Und damit alles, was gegen uns spricht, weggeschafft hat. Und durch seine Auferstehung von den Toten hat er den Weg freigemacht, dass auch wir in Ewigkeit in Gottes Nähe mit Gott leben können. Hiskia hat durch sein Leid den Retter erfahren. Das kannst du auch. Indem du dein Leben in Gottes Hände legst und dein Vertrauen auf ihn setzt. Dann kannst du auch in diese Freude hineinfinden, von der Hiskia schreibt, und darum geht es als Drittes, den höchsten Lob. Hiskia lobt Gott für sein Handeln, das er in dieser Welt wahrnimmt. Er weiß auch, dass er in 15 Jahren auch sterben wird. Aber er hat eine Erfahrung mit Gott gemacht. Wie gesagt, er durch Heilung, andere durch einen Weg, den Gott mit ihnen in der Krankheit bis zum Tod gegangen ist. Die Bibel schildert uns Gott ja immer so, wir haben fast nur so Informationen über Gott, wie er Menschen begegnet. Er zeigt sich uns in unserem Leben, nicht in seiner Gestalt, aber wie er zu uns ist. Das heißt aber nicht, dass unser Leben immer die Sprache spricht, wie Gott uns sieht. Das darf man nicht verwechseln, denn es passieren eben auch Sachen, die schlimm sind. Aber wir haben allen Grund, selbst einzustimmen in den Jubel über Gott und auch andere wie Hiskia dazu zu ermutigen, weil Gott es eben gut macht. Hiskia hält an Gott fest und erwartet alles von ihm, auch wenn er mit Gottes Führung nicht einverstanden ist. Das finde ich bezeichnend an diesem Text. Und aus meiner Sicht ist das einer der wesentlichen Punkte, die Gott mit unserem Leben, auch mit dir persönlich, verfolgt. Dass das in unserem Herzen so geschieht. Dass wir ihm vertrauen, auch wenn es schief zu laufen scheint. Dass wir entdecken, dass es wichtiger ist, Gott bei sich zu haben, als alles, was er uns sonst auch noch schenken könnte, in dieser Welt zu besitzen. Deshalb ist es angemessen, ihn zu loben, unabhängig von den Umständen, in denen wir uns befinden. Ihm fröhlich zu singen und dieses Lob auch dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass wir ihm vertrauen in jeder Lage. Wie sollte denn Gott mehr gelobt werden können, als wenn wir die Zuversicht, dass er uns in der Hand hat, nicht aufgeben? Und wenn er uns nicht heilt, ist das das Tor, durch das wir zu Gott gehen in seine Welt. Das Golden Gate, das goldene Tor. Man könnte den Tod auch wie die Seufzerbrücke sehen, in Venedig, wo man vom Gerichtssaal gleich ins Gefängnis geht und deshalb auf dieser Brücke immer zu hören war, wie die Leute geseufzt, gestöhnt, geweint und ihren Kummer ausgedrückt haben. Oder wir gehen über die Golden Gate Bridge. Die soll zwar in dieser Welt gar nicht so toll aussehen wie auf den Fotos, hat mir jemand gesagt, der da war vor einiger Zeit, aber in dieser Welt sieht eben vieles nicht so glanzvoll aus, aber sie führt uns, dieser Tod führt uns auf direkten Wege zu dem Gott, der uns schon im Leben in der Hand hatte. Und das ist viel wichtiger als alles, was wir in dieser Welt finden können. Du musst dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Man dürfte gern mal hinten überkippen. Gott will dich in Ewigkeit bei sich haben. Das darf uns mal wieder in Ekstase versetzen. Sterben kann schwierig sein. Aber wir brauchen uns nicht an dem Wunsch festklammern, in dieser Welt zu bleiben. Denn wenn du bei Gott ankommst, dann erfüllt sich für ihn die Freude, die er schon die ganze Zeit hat, seit es dich gibt. Denn er will dich endlich bei sich haben. Vielleicht begegnet Gott uns durch Heilung, mindestens durch andere Eingriffe in unser Leben. Aber viel größer ist es, dass er dich vor dem ewigen Tod rettet, ins ewige Leben hinein. Und dafür hast du allen Grund, Gott täglich zu loben, in der Freude daran zu leben, wie gut er zu dir ist. Und bei ihm hat alles Platz, was dich bewegt. Alles. Und er möchte uns gerne mit hineinnehmen in das, was ihn bewegt. Gott rettet dich vom Tod. Du kannst dich an jedem Tag Gott anvertrauen mit allem, was dich beschäftigt. Dann wird dein Leben nicht von Angst vor dem Tod geprägt. Dann wird dein Leben von seinem Leben erfüllt. Amen.